Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße oder darf heute zwei tolle Podcast-Gäste hier im Podcast-Interview begrüßen. Ich heiße ganz herzlich Annette Schlesier. Willkommen, hallo.
Hallo, liebe Anna.
Schön, dass du da bist. Und die Dorothea Mainzer. Hallo, hi.
Hallo Anna, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide von der Berliner Stadtreinigung. Du, Annette, bist die Leiterin des Kompetenzcenters dort für Gesundheit bei der Berliner Stadtreinigung. Und du, Dorothea, bist dort Fallmanagerin, also BEM-Fallmanagerin. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen, ne, was das Kompetenzcenter Gesundheit auf der einen Seite auch ausmacht, wie ihr das für euch gut gelöst habt und auch vielleicht als gutes Praxisbeispiel hier ein bisschen was dazu erzählen könnt. Und natürlich auch, welche Rolle das betriebliche Eingliederungsmanagement da bei euch im Unternehmen spielt. Ich würde euch einmal bitten, vielleicht ganz kurz zu Beginn der Podcast-Folge, euch ja einmal kurz vorzustellen, wer ihr seid und wie ihr heißt, haben wir schon kurz besprochen, aber vielleicht sagt ihr nochmal ganz kurz, wie ihr dorthin gekommen seid und ja, was so eure grundsätzliche Aufgabe eben auch im Kompetenzcenter und als Fallmanagerin ist.
Ja, dann starte ich gern. Ich bin in den Augen eines BSR-Mitarbeiters noch wirklich gar nicht ausreichend orange hinter den Ohren, weil ich erst seit gut 3 Jahren bei der BSR bin. Ich war vorher lange Jahre im Gesundheitsmanagement der Deutschen Bahn beschäftigt, bin dann vor gut 3 Jahren zur BSR gekommen und darf hier das Kompetenzcenter Gesundheit leiten. Zudem, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, was das Kompetenzcenter alles macht, eben ein breites Portfolio von Themen aus dem Bereich Gesundheitsmanagement gehört.
Ja, danke dir. Dorothea.
Ja, dann mache ich weiter. Ich bin auch noch nicht richtig orange hinter den Ohren. Ich bin auch erst seit 22 da. Was ich jetzt auch schon lange finde. Ich bin Fallmanagerin im BEM-Team und meine Aufgabe ist es, kommen wir ja dann nochmal ganz detailliert zu, mit den Kollegen in Kontakt zu treten, wenn sie zugestimmt haben, ein BEM-Verfahren teilzunehmen. Ja, und habe vorher auch schon in einem anderen Unternehmen BEM-Verfahren durchgeführt. Von daher fand ich es auch mal ganz spannend, eben in dieser Rolle als Fallmanagerin BEM ja, ausüben zu dürfen. Und ja, dann kommen wir ja, glaube ich, nachher nochmal dazu, was genau heißt das eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht steigen wir einfach direkt ein. Was erzählt doch mal so ein bisschen, was macht euer Kompetenzcenter Gesundheit der Berliner Stadtreinigung? Nicht jedes Unternehmen hat jetzt ein Kompetenzcenter für Gesundheit. Vielleicht könnt ihr da einfach mal so ein bisschen einführen. Was zeichnet euer Kompetenzcenter aus? Was bietet ihr da auch für die Kolleginnen und Kollegen an? Und was das alles eben auch umfasst? Und dann können wir gleich nochmal so den Schwung auch Richtung betriebliches Eingliederungsmanagement machen.
Ja, das mache ich sehr gern, weil ich wirklich der Meinung bin, dass dieses Kompetenzcenter oder diese Bündelung von Themen rund um Gesundheit im betrieblichen Kontext wirklich sehr wertvoll ist und wir da sehr viel daraus schöpfen. Das Kompetenzcenter ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Personalorganisation der BSR. Also neben Bereichen wie Businesspartnern oder Personalentwicklung gibt es eben das Kompetenzcenter Gesundheit. Was man, glaube ich, immer wieder dazu sagen muss, ist, dass Gesundheit natürlich nichts ist, was wir aus dem Kompetenzcenter heraus liefern oder garantieren können. Ja, das ist sowohl im Geschäft mit den Beschäftigten als auch den Führungskräften wichtig zu sagen. Wir können das nicht mal eben über Nacht als Paketlieferung irgendwem vor die Haustür stellen. Was wir aber stattdessen machen können, ist, dass wir unsere Expertise aus dem Kompetenzcenter beitragen, um dafür zu sorgen, dass wir bei der BSR gemeinsam und aktiv gesundheitsorientierte Beschäftigungsbedingungen gestalten. Denn das ist es, was wir als Arbeitgeber machen können, um Beschäftigte zu unterstützen und über diesen Weg dann eben auch zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu kommen. Das Kompetenzcenter bündelt Expertise und Verantwortung für eine ganze Palette von Themen. Neben dem wichtigen betrieblichen Eingliederungsmanagement, was ja heute im Fokus steht, verantworten wir auch die betriebliche Sozialberatung in unserem Kompetenzcenter, also hausinterne betriebliche Sozialberatung. Das Thema betriebliche Gesundheitsförderung gehört auch immer mit dazu. Eine Besonderheit, die wir haben, ist die Vermittlung von Beschäftigten, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben können, in andere leidensgerechte oder einschränkungsgerechte Tätigkeiten. Und was wir auch machen, natürlich in ganz enger Zusammenarbeit, insbesondere mit den Schwerbehindertenvertretungen, ist die Stärkung des Themas Inklusion, weil wir da natürlich ganz nah dran sind und da sind wir auch sehr intensiv unterwegs. Diese Bündelung ist natürlich spannend, gerade wenn wir nachher auch auf das Thema BEM stärker eingehen, weil wir dort einfach Schnittstellen haben, die dem Prozess wirklich zugutekommen. So viel vielleicht an der Stelle zum Kompetenzcenter.
Könnt ihr so ungefähr sagen, wie viele Mitarbeiter ihr auch so übers Jahr betreut und wie viel, also habt ihr da einen großen Zulauf auch von die Mitarbeiter, die dann auf euch zukommen, oder habt ihr da auch, oder ist es schon so, dass ihr ganz oft auf die Mitarbeiter zugeht? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich glaube, das muss man unterscheiden, weil das im BEM natürlich ein bisschen anders abläuft, weil es schlichtweg ein gesetzlicher Auftrag des Arbeitgebers ist. Wo wir als Arbeitgeber auf die Beschäftigten zugehen, immer dann und sofort, wenn die Berechtigung entsteht. Etwas anderes ist es beispielsweise bei der betrieblichen Sozialberatung. Das bewerben wir natürlich und da gehen wir auch auf die Höfe und Standorte und sagen, liebe Kollegen, es gibt kein Thema, was zu klein ist, um sich nicht Hilfe zu holen. Wir sind da. Aber die Entscheidung, das wirklich in Anspruch zu nehmen, liegt natürlich bei den Beschäftigten. Und wieder zu unterscheiden davon sind Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das heißt, es gibt Angebote wie beispielsweise Ergonomietrainings, speziell für entweder Straßen- und Grünflächenreiniger oder Müllwerker, die wir anbieten. Ob und inwieweit das genutzt wird, entscheidet sich dann natürlich auch wieder vor Ort. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, so und so viele Kollegen oder Kolleginnen nutzen das Kompetenzcenter. Da muss man wirklich nach den Produkten unterscheiden. Aber wir sind gut gefragt und wir sind auch gern vor Ort und haben da auch gut zu tun und stehen mit beiden oder mit all unseren Füßen mitten im Geschäft. Aber da können wir jetzt keine konkreten Zahlen sagen. Über das komplette Kompetenzcenter.
Ja, okay. Ja, welche Rolle spielt dort bei euch auch das betriebliche Eingliederungsmanagement? Du hast jetzt schon mal so 2-3 Sätze dazu gesagt, aber vielleicht kannst du da noch mal im Speziellen auch drauf eingehen.
Ja, gern. Wir haben uns mit Doro so abgestimmt, dass ich so ein bisschen an der Oberfläche bleibe und Doro als Fallmanagerin dann wirklich die operativen Informationen geben kann. Die BSR hat, wenn uns dieser Rückblick erlaubt ist, unmittelbar nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung zum BEM, also 2004, schon angefangen, einen BEM-Prozess zu gestalten. Und 2005 wurde der BEM-Prozess bei der BSR schon etabliert. Das heißt, die BSR war da wirklich Vorreiter. Und die Prozessgestaltung seinerzeit ist in engster Abstimmung mit den Interessenvertretungen erfolgt, sodass wir tatsächlich auch heute noch, 20 Jahre später, sagen können, der Prozess, der damals so erarbeitet wurde, hat sich bewährt und steht. Und das ist, glaube ich, schon ein Fund, mit dem wir arbeiten können, der uns da auch unterscheidet von dem einen oder anderen Unternehmen. Als der Prozess damals gestaltet wurde, hat man sich entschieden, und das ist eine Besonderheit, die Verantwortung für das BEM, also sprich für das Angebot, die Durchführung und den Abschluss der individuellen BEM-Prozesse, in ein BEM-Fachteam zu legen und nicht in die Verantwortung der einzelnen Führungskraft. Und der Vorteil dieser Lösung, die man nicht machen muss, die man aber machen kann, der Vorteil liegt ganz klar in der Bündelung von Erfahrung und Expertise. Weil eine Führungskraft im besten Fall, wenn alles gut läuft, nur hin und wieder mal ein BEM hat. Ja, das heißt, es ist immer wieder neu. Unsere Fallmanager machen nichts anderes. Das heißt, die sind tatsächlich Experten. Und das ist das zweite Pfund, was wir als BSR im Thema BEM haben und was uns wirklich auch hilft in dem Prozess. Und operativ kann dann, glaube ich, Doro gut berichten. Aber das gibt, denke ich, so den Überblick vielleicht noch zur Aufstellung. Wir haben Fallmanager, und dadurch, dass eben diese Verantwortung komplett bei uns im BEM-Team liegt, sind wir mit 4 Fallmanagern auch gut ausgestattet. Mhm. Ja, wenn man das eben sich anschaut, welche Themen und Verantwortungen alle im Fallmanagement liegen, sind wir für unser Unternehmen mit 4 Fallmanagern gut ausgestattet.
Ja. Dankeschön für die Ausführung. Und das macht, finde ich, ja auch eigentlich total viel Sinn. Ne, sowohl auch in der Qualität dann, vielleicht kann Dorothea gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, aber auch, würde ich jetzt mal so aus meiner Perspektive sagen, auch im Sinne der Objektivität und der Unvoreingenommenheit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist ja auch immer ein Beziehungsverhältnis im Sinne der Führung und auch also Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Deshalb erscheint mir das erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr gut gelöst. Und ich bin mal gespannt, was ihr dann gleich auch nochmal so ein bisschen, also Dorothea, du dann aus der betrieblichen Praxis dazu erzählen kannst. Ja. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit Beschäftigte bei euch dann auch ein BEM-Angebot annehmen können? Und vielleicht könnt ihr da auch nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Welche Ziele verfolgt ihr denn dann auch mit der Durchführung oder mit der Nutzung der BEM-Angebote durch die Beschäftigten? Auch wenn es eine gesetzliche Anforderung natürlich ist. Aber da ihr habt das Thema sehr, sehr gut umgesetzt bei euch. Ne? Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir einmal aus eurer Perspektive heute darüber sprechen.
Da hast du, Anna, aber gerade einen ganz spannenden Aspekt genannt, nämlich diese gesetzliche Verpflichtung. Mhm. Und das ist für uns auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte. Wir als Arbeitgeber sind schlichtweg verpflichtet, wenn eben die Berechtigung für ein BEM-Angebot erreicht ist, sprich länger als 6 Wochen arbeitsunfähig, wiederholt oder am Stück, innerhalb der zurückliegenden 12 Monate, dann bekommt jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte ein Angebot zum BEM. Und das Ziel dessen ist auch ganz klar geregelt, nämlich eine Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und oder erneute zu vermeiden und damit die Arbeits- und Leistungsfähigkeit und natürlich den Arbeitsplatz zu erhalten. Das ist so ganz knapp und nah am Gesetzestext ausgelegt. Das, was dann im individuellen BEM-Prozess passiert und drinsteckt, ist natürlich sehr viel mehr. Und da kann Doro wunderbar berichten aus ihren Erfahrungen und den praktischen Fällen. Doro, deswegen würde ich an dich kurz übergeben.
Ja, also was ich auch nochmal wichtig finde zu erwähnen, ist ja, dass das bei uns so gehandhabt wird, dass es ein automatisierter Prozess ist. Also es wird kein Mitarbeiter ausgewählt, weil er 6 Wochen krank ist, weil er 2 Monate krank ist, sondern automatisch bekommen alle Mitarbeiter eine Einladung für ein BEM-Verfahren. Ja, und Sie entscheiden dann freiwillig, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht. Das kann ein guter Zeitpunkt sein, wenn Sie das Schreiben bekommen, weil es kurz vor einer Wiedereingliederung ist. Es kann aber auch sein, dass es total ungünstig ist, weil man gerade frisch operiert ist. Das wissen wir nicht. Wir kennen keine Diagnose. Okay. Wir sind, das ist jetzt ein Unterschied auch zu Führungskräften. Die wissen vielleicht, aha, der muss jetzt gerade ins Krankenhaus, weil er operiert wird. Wir wissen das nicht. Also wir fangen ganz von vorne an, Aber da kommen wir gleich nochmal zu, denke ich mal, wie genau das bei uns abläuft.
Ja, ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht nehme ich deinen Ball direkt auf. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie läuft das ab? Wie funktioniert die Kontaktaufnahme? Wie funktioniert das auch mit den Erstgesprächen? Wie handhabt ihr eben auch die Maßnahmen und vielleicht auch Umsetzung von Maßnahmen, sodass am Ende des Tages, du hast gesagt, das Ziel ist es, die Beschäftigung wiederherzustellen, ne, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder bei der BSR arbeiten können. Wie handhabt ihr das von vielleicht mal vorne angefangen? Ne? Du hast jetzt schon einen Punkt genannt. Ihr wisst gar nicht immer so genau, in welchem Zeitpunkt der Erkrankung sich der Mitarbeiter gerade befindet. Vielleicht könnt ihr da einmal von so vorne angefangen bis hinten heraus, dass wir eine Beschäftigung auch wiederherstellen können, einmal so durchgehen durch den Prozess.
Also das ganze Verfahren beginnt mit dem Einladungsschreiben. Ja, also die Mitarbeiter bekommen ein Anschreiben, wo wir auch nochmal erklären, was ist eigentlich BEM? Also weshalb machen wir das? Weshalb sind wir als Arbeitgeber verpflichtet, dieses BEM anzubieten? Die Kollegen werden auch informiert, dass sie gerne zu einem Gespräch die Interessenvertretung mit hinzuziehen können. Also Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung, die können gerne dabei sein. Und dann ist es bei uns so geregelt, dass der Erstkontakt telefonisch ist. Das heißt, wenn die Kollegen sagen, sie möchten gerne teilnehmen an einem BEM, dann hinterlassen sie die Telefonnummer und lassen uns diese Zustimmung zukommen. Und dann nehmen wir telefonisch Kontakt auf mit ihnen. Und ich finde, dieses Erstgespräch ist enorm wichtig, weil wir da zum einen nochmal Fragen klären können. Man bekommt zwar alles in schriftlicher Form, aber manchmal ist das wirklich sehr formal gehalten. Und man kann ja nicht direkt Fragen stellen. Also wirklich nochmal, was ist das BEM? Was bedeutet das bei der BSR? Sind wir der Schweigepflicht unterlegen? Kann ich hier eigentlich alles sagen? Erfährt meine Führungskraft davon? Manche haben ja auch Ängste, wenn sie, was sage ich, was sage ich nicht? Das sind ja alles so Themen, die Kollegen beschäftigen. Erfährt die Personalabteilung, wo wird das denn eigentlich dokumentiert? Das sind alles so Fragen, die tauchen auch immer wieder auf. Und ja, und dann geht es in diesem Erstkontakt und es ist ein guter Zeitpunkt, dass ich anrufe. Ja, es kann ja tatsächlich sein, ich rufe an und schicksalshafte Erkrankung und es passt gar nicht, dass ich jetzt anrufe und dann zu gucken, wie wollen wir verbleiben, dass ich mich vielleicht in einem längeren Zeitraum nochmal melde. Ja, und dann, wie gesagt, ist es ja ganz unterschiedlich, warum Kollegen zu uns ins BEM kommen. Ja, dann kann bei 42 Tagen eine längere Erkrankung 10 Monate zurückliegen. Dann kommt jetzt nochmal eine Erkältung dazu. Die Person ist vielleicht schon wieder eingegliedert, sage ich jetzt mal, oder wieder sehr lange. Und es können, wie gesagt, lange Erkrankungen sein. Es kann auch sein, dass eine Genesungsphase noch sehr lange dauern wird. Ja, das kann man vielleicht schon absehen. Und es kann aber auch sein, dass es immer mal wieder 3-4 Kranktage sind. Was heißt das eigentlich? Wie kommt es dazu? Und unsere Aufgabe ist dann, mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen. Das kann manchmal sehr gut gelingen. Manche Kollegen erzählen gerne und haben auch ein Interesse. Und manche sind eher zurückhaltend, weil sie gar nicht genau wissen, was ist das jetzt eigentlich? Was soll, verstehen das dann auch gar nicht so. Ja. Mhm. So, und dann ist es so, dass wir in diesem Erstgespräch mit dem Kollegen eine Verabredung treffen. Wie wollen wir verbleiben? Wann sollen wir uns wieder melden? Wollen wir das Gespräch intensivieren? Wollen wir ein persönliches Gespräch führen? Soll das im Büro stattfinden? Sollen wir vielleicht andere hinzuziehen? Die Führungskraft hinzuziehen? Die Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen? Gibt es vielleicht bestimmte Fragen? Ja, manche Kollegen haben vielleicht auch noch nie darüber nachgedacht, einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen. Also es ist ja immer bei so und so vielen Mitarbeitern die unterschiedlichsten Genesungsverläufe und Ursachen für Ausfallzeiten. Das ist sozusagen ziemlich individuell abläuft. Ja.
Ja.
Ja, gerade noch angesprochen, Anna, was sind denn eigentlich die Maßnahmen oder wie gehen wir mit den Maßnahmen um? Und das ist ja so, dass wir eben genau gucken, das ist individuell, erarbeiten wir gemeinsam mit den Kollegen Maßnahmen für eine Wiedereingliederung oder aber wie könnte man Arbeitsunfähigkeit reduziert werden und wen sollen wir dann mit einbeziehen? Und dafür muss man auch gucken, wer ist für bestimmte Maßnahmen notwendig, eventuell die Führungskräfte, die auch Entscheidungskompetenzen haben, auch für die Umsetzung.
Was ist denn so, ich sag mal, oft eine Reaktion, die ihr auch erhaltet, wenn ihr auf die Mitarbeiter zugeht? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du hast gesagt, der Erstkontakt ist immer telefonisch, ne? Freuen sich die Kolleginnen und Kollegen, dass ihr anruft? Oder ich sag mal, ist da vielleicht doch auch, du hast gesagt, manchmal ist da auch so ein bisschen Vorbehalte mit dabei, ne? Wo gehen die Informationen hin? Weil Krankheit ist natürlich, kann ja auch ein sehr sensibles Thema sein, ne? Nicht für jeden, aber für manche eben schon. Wie ist das so, wie ihr auch die Kontaktaufnahme da erlebt durch die Kolleginnen und Kollegen?
Also sehr unterschiedlich. Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt manche Kollegen, die sind froh, dass wir uns melden, weil sie einfach große Sorge haben, wie geht es weiter? Ja, also kann ich perspektivisch meine Arbeit noch so ausüben wie vorher? Ich hatte einen schweren Arbeitsunfall zum Beispiel. Ich habe gar keine Idee, wie das weitergehen kann. Und dann einfach Informationen zu bekommen, dass es weitergeht, ist unglaublich hilfreich für die Kollegen. Das kann aber auch sein, was du sagst, mit Vorbehalt. Es gibt ja auch Themen, die sind ja mit Scham besetzt. Ja, also will ich darüber sprechen oder nicht darüber sprechen? Es gibt oft auch so Reaktionen, dass sich Kollegen rechtfertigen oder denken, sie müssten sich rechtfertigen, warum sie krank sind und sich entschuldigen bei uns. Das ist aber gar nicht unsere Aufgabe. Wir bieten ein Gespräch an und ja, es tut mir leid, dass ich krank bin und es war wirklich dies sehr viel und schlimm. Also diese Reaktionen haben wir auch. Ja, und viele denken, ach, ich bin da jetzt einfach Teil, das muss ich ja, das ist ja vom Arbeitgeber, da muss ich bestimmt mein Ja ankreuzen. Das gibt's auch.
Ja, ja, okay. Ja, weil ich würde das nämlich auch so denken, dass der ein oder andere auch einfach sehr froh ist, ne, auch, dass sein Arbeitgeber, ne, oder ihr in dem Fall auch einfach mit Interesse da seid und dann anrufen und fragen, Mensch, wie geht's dir denn, ne, und wie kriegen wir es jetzt auch wieder hin, dass du hier deinen Beruf und deinen Job auch weitermachen kannst, ne, oder wieder eingegliedert wirst.
Ja. Das ist auch das, was ich vorhin schon sagte, ne, also viele haben ja neben ihrer Erkrankung, die unglaublich viel Kraft kostet, auch noch das Thema, wie geht es mit meiner Arbeit weiter, meine Existenzsicherung. Ja. Und wenn man dann vom Arbeitgeber hört, Mensch, da gibt es eine Abteilung, die kümmern sich darum, die sind mit mir im Gespräch, die melden sich jetzt nicht wöchentlich, aber vielleicht mal wieder im halben Jahr und fragen nach. Oder ich weiß, ich kann mich an die Zuständigen, die jetzt dann für mich zuständig sind, wenden, wenn ich eine Frage habe, dann ist das einfach sehr hilfreich.
Ja. Ja. Jetzt seid ihr ja, ich sag mal, in eurem Kompetenzcenter, habt ihr ja gerade schon gesagt, nicht die Führungskräfte. Jetzt haben die Führungskräfte aber oft natürlich auch eine ganz wichtige Rolle bei der Wiedereingliederung und am Ende des Tages vermutlich auch manchmal, es kommt ja immer darauf an, was ist das auch für eine Erkrankung, ne? Aber auch beim Erhalt der Beschäftigungsmöglichkeit. Wie bindet ihr die Führungskräfte in den BEM-Prozess auch mit ein? Und welche Rolle spielt die Führungskraft nachher auch so, dass sich am Ende des Tages auch nachher wieder eine gute Wiederbeschäftigung ergibt, ein guter Einstieg und auch eine gute Wiederbeschäftigung zwischen Mitarbeiter und auch Führungskraft?
Also ich finde, es ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich finde die Einbeziehung der Führungskräfte sehr wichtig und das besprechen wir mit den Kollegen im Gespräch. Ich erfahre ja von dem Kollegen erstmal seine Wahrnehmung, wie kann er wieder zurück in das Arbeitsleben kommen, was wäre gut, was wäre hilfreich. In dem Moment, natürlich kenne ich das Unternehmen, ich kenne auch die Tätigkeiten, aber ich weiß ja nicht, ob bestimmte Dinge so umsetzbar sind, wie die Kollegen sich das vorstellen. Mhm. Also ich brauche auch immer eine Einschätzung der Führungskraft, welche Maßnahmen könnten gehen. Manchmal ist es auch so, dass das wirklich tolle Ideen von den Führungskräften kommen mit Ideen für Maßnahmen. Ja, und letztendlich müssen wir gemeinsam gucken, wie können wir Kollegen wieder gut eingliedern. Mhm. Ja, und das ist eigentlich was ich zum Beispiel in den Gesprächen auch immer thematisiere, dass ich sage, Mensch, ich kenne mich jetzt gar nicht so gut aus vor Ort, macht es nicht Sinn, dass wir deine Führungskraft mit einbeziehen? Es gibt auch viele Kollegen, die haben zu dem Zeitpunkt schon mit ihren Führungskräften gesprochen. Ja, mhm. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, die sprechen nur mit uns über ihre Gesundheit, ihre Genesung und ihre Wiedereingliederung. Ja, und ja, also die sind dann schon einbezogen. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, nee, das ist ein Thema, das möchte ich lieber nicht, dass das ja. Kollegen im Hof wissen. Ich möchte nicht, dass meine Führungskraft das so detailliert weit, ein bisschen ja, aber nicht zu viel, dann ist das auch okay. Ja, dann müssen wir gucken, wie gehen wir damit um.
Ja, Annette, ja.
Hat Fragen noch, ne?
Ja, ich wollte da noch was ergänzen, weil ich glaube, dass genau mit dieser Frage wir auch wieder zeigen können, was Vorteile sind, was aber vielleicht auch Herausforderungen sind von genau unserer Organisation des BEM, weil der klare Vorteil ist nicht nur in der Expertise, die unser BEM-Team sammeln kann, sondern auch tatsächlich in dieser faktischen Trennung vom eigentlichen Arbeitsplatz. Das heißt, das ist ein anderer Raum und Rahmen, wo ich Dinge ansprechen kann, die ich meiner Führungskraft und meinen Kollegen möglicherweise gar nicht sagen wollen würde. Mhm. Auch der, ne, das ist einfach eine Gegebenheit, die man dort sehr gut nutzen kann, weil auch wirklich klar ist, aus diesen Gesprächen geht nichts raus, was nicht ausdrücklich vom Beschäftigten, der Beschäftigten freigegeben wurde. Und auf der anderen Seite ist es auch völlig klar, dass es keine Maßnahme am Arbeitsplatz geben kann ohne Führungskraft.
Ja.
Und deswegen sind die Fallmanager, weil sie genau diese Interessen managen und zusammenbringen müssen, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen. Und was ich eben auch ganz spannend finde, dieses Teilen von Wissen. Unsere BEM-Fallmanager haben wirklich eine unfassbare Expertise und mit jedem Fallvorgang, wo auch Führungskräfte dann einbezogen werden in die Entwicklung oder Umsetzung von Maßnahmen, lernen natürlich auch diese Führungskräfte. Ja? Mhm. Und bei einem nächsten Fall, wenn wieder ein Kollege, Kollegin eine längere Arbeitsunfähigkeit hat, werden die Führungskräfte auch ganz anders dadurch befähigt, weil sie eben auch wieder Erfahrungen sammeln. Und ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollen gern gemeinsam gesundheitsorientierte Beschäftigungsbedingungen schaffen. Und das ist wieder dieser Kreis, der sich da schließt. Ne? Also an die Hand nehmen, Wissen teilen, erklären und auch den Beschäftigten gegenüber sagen, das gehört zu der Rolle auch mit dazu, wir können euch keine Arbeitszeitregelung schenken beispielsweise. Mhm. Das geht nur mit der Führungskraft, um einfach so ein Beispiel zu sagen. Ne? Und Sie können sich, du kannst dir vorstellen, bei unseren Tätigkeiten, die Müllfahrzeuge, da habe ich nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne, wenn wir bei Arbeitszeit bleiben.
Ja.
Das heißt, da auch zu sagen, du kannst nicht nachmittags um 5 losfahren. Wir müssen eine Lösung finden, die betrieblich passt und für dich. Und das ist genau dieses Managen, um dann den einzelnen Prozess wirklich erfolgreich gestalten zu können.
Ja, okay, verstehe. Ja, das klingt total sinnvoll. Ich weiß, dass es nicht alle Unternehmen so tun, wie ihr das handhabt. Deshalb finde ich das ein gutes Best-Practice-Beispiel, ne, zu zeigen, Mensch, wie kann man da auch einfach, ja, genau diese, weil es ist ja eine sensible Aufgabe, ne, wo man viel Feingefühl für braucht, wo man aber trotzdem natürlich auch, gibt es, du hast eben schon das Spannungsfeld so ein bisschen genannt, ne, wir brauchen, haben auf der einen Seite betriebliche Anforderungen, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch versuchen, auch den Beschäftigten wieder einzugliedern und ich glaube, da gibt es nicht so die eine Lösung, wo man dann einfach durchgeht und sagt, das ist für dich, das ist für dich und das für dich, sondern da gehört dann einfach viel Management am Ende des Tages dazu. Ja, jetzt hat sich ja, Entschuldigung, Dorothea, ergänzt gerne noch.
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, und man muss auch immer sehen, dass das alles ein Prozess ist, ne? Dass das über einen längeren Zeitraum geht und dass man, wenn man ein erstes Telefon Art hat, sage ich mal, wie eine Anamnese, ja, dass dann noch gar keine Maßnahmen entstehen, dass das vielleicht beim zweiten, beim dritten Termin so ist, auch wirklich Abhängung vom Genesungsverlauf. Man kann jetzt zu Beginn einer Genesungsphase noch nicht eine Maßnahme finden, wenn man nicht weiß, wie wird es verlaufen. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und es kommen eben, wie gesagt, immer auch neue Ideen dann dazu im Verlauf eines Prozesses.
Ja, verstehe. Jetzt hat sich ja so in den letzten Jahren auch einiges getan und es gibt sicherlich auch insbesondere jetzt so nach der Corona oder mit der Corona-Pandemie nochmal ganz andere Herausforderungen, die vielleicht auch die Fallkonstellationen, die ihr bekommt, auch sich verändern. Ist es etwas, was ihr wahrgenommen habt? Habt ihr dort komplexere Herausforderungen, vielleicht auch in den letzten Jahren, als es vielleicht davor der Fall war? Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid noch nicht ganz so lange mit dabei, aber habt ihr auch davor bei vorherigen Arbeitgebern schon Erfahrungen sammeln dürfen. Wie schätzt ihr da so die sich verändernden Fallkonstellationen vielleicht auch ein?
Ja, das stellen wir tatsächlich fest, dass die Beschäftigten einfach zunehmend komplexere Situationen und Problemlagen schildern. Und das kann eben auch in einem BEM passieren, dass man erstmal sortieren muss, wo ist denn jetzt eigentlich der rote Faden, was ist, ne, zuerst und ein bisschen in die Standortbestimmung gehen muss. Das nehmen wir sehr wohl wahr. Was wir auch wahrnehmen, ist, dass gerade bei sehr jungen Menschen, die also mal eben starten in ihr Erwerbsleben mit einer Ausbildung und so weiter, die psychische Belastung zugenommen hat. Das ist kein BSR-spezifisches Thema. Das sieht man im Fehlzeitenreport der Krankenkassen und. Das ist aber auch tatsächlich etwas, was wir erleben in der betrieblichen Praxis. Und damit muss man umgehen. Eben zum Beispiel, dass man, wenn das festgestellt wird in diesem Erstgespräch, was Dorothea eben gesagt hat, warum das auch so wichtig ist, ne? Um erstmal zu gucken, manchmal ist der gelbe Schein quasi nur die Spitze vom Eisberg, ja, weil sich so viel zusammengeschoben hat aus ganz unterschiedlichen Richtungen, dass es durchaus auch sinnvoll sein kann, dass man im Grunde den Beschäftigten erstmal empfiehlt, eine Sozialberatung zu machen, um sich zu sortieren, bevor ich, ne, also quasi eine Stabilisierung herzustellen, bevor ich überhaupt an Maßnahmen denken kann, die dann schon wieder mit der Arbeitsfähigkeit zu tun haben. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den wir erleben, wo uns dann tatsächlich unsere Struktur als Kompetenzcenter auch hilft, weil wir die hausinternen Sozialberater quasi auf der Etage in der Abteilung haben. Aber natürlich ganz klar, strikt getrennt, also da geht auch nichts hin und her, wenn nicht der oder die Beschäftigte das wünscht. Aber man kann es eben wirklich hausintern vermitteln und sagen, Mensch, schau mal da, damit können wir erstmal aufräumen oder dir helfen, Orientierung geben, bevor wir an der anderen Stelle weitermachen. Aber Doro, ich sehe, du willst ergänzen, gerne.
Ja, ich wollte es noch mal ergänzen, weil es ist ja in einem Erstgespräch gar nicht so leicht, Themen zu erfassen. Worum geht es eigentlich? Ja, auch gerade Menschen. Und was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, man weiß ja auch gar nicht, was kann ich meinem Arbeitgeber eigentlich erzählen oder nicht. Auch wenn es heißt, es ist eine Schweigepflicht, trotzdem ist da so ein Gefühl, will ich das erzählen, will ich das nicht erzählen? Ja,
ja.
Und dann ist es für mich immer wichtig, den Kollegen auch noch mal ganz genau zu sagen, ich kenne zwar noch kein Thema, aber Themen zu benennen, ja, und mit welchen Themen können Sie sich an die Gesundheit und Sozialberatung wenden? Dass, wenn Sie, unterwähne ich erstmal, was ist das Angebot? Geht es um pflegende Angehörige? Hat man Schwierigkeiten, ja, vielleicht die Kinder unterzubringen? Hat man Schulden? Hat man das Thema mit Sucht? All das können ja Themen sein, die einen belasten. Trennung, Wohnungslosigkeit kommt dann zustande. Ja, das sind ja alles Themen, die laufen immer mit, während man arbeitet. Aber wo lässt man das Thema? Und wir haben einfach dieses, ja, einfach das Glück, auch das Angebot, eine Sozialberatung zu haben, an die sich die Kollegen wenden können. Und ich kann einfach unverbindlich immer dazu einladen, Mensch, wenn es da irgendein Thema gibt, guck doch einfach mal, die kommen auch auf die Höfe, frag doch einfach mal nach. Ja. Und dann liegt es an den Kollegen, ob sie sich an die Gesundheit und Sozialberatung wenden. Aber ganz wichtig ist, sie sollen erfahren, dass es dieses Angebot gibt.
Ja, okay. Ich habe jetzt eine letzte Frage. Wenn ihr jetzt anderen Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind in diesem Thema, einen Tipp geben müsstet, um, ja, ich sag mal, an diesem Thema zu arbeiten, was würdet ihr denen mitgeben, um dort, ich sag mal, einen ersten guten Start auch machen zu können?
Das ist eigentlich ganz einfach, wie bei so vielen Sachen. Nur nicht machen ist falsch. Also man kann im Grunde nichts falsch machen, wenn man auf die Beschäftigten zugeht. Und man muss als Arbeitgeber keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Wichtig ist zu signalisieren, dass man es ernst meint mit dem BEM als gemeinsame Suche nach Möglichkeiten, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zu erhalten. Und ganz klar, nur nicht machen ist falsch.
Okay, sehr schön. Dorothea, du eine Ergänzung?
Ja, finde ich, das hat Annette super zusammengefasst. Ich finde auch nochmal wichtig, dass manchmal hört man ja BEM, wie führt man das ein? Und man denkt das so groß. Ja? Hm. Und ich glaube, ist einfach ein Angebot zu haben, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Es geht nicht um die großen Maßnahmen, die Welt neu erfinden, aber dass alle wissen, worum geht es eigentlich. Das sind Menschen, die hören zu. Ich werde gehört mit meinen Anliegen, ja, vielleicht auch meinen möglichen Einschränkungen. Und es wird dadurch vielleicht ein bisschen leichter für die Mitarbeiter. Mhm.
Okay, verstehe ich. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich finde, ihr habt da ein tolles Konzept mit auch tollen Rückmeldungen, so wie ich das verstanden habe, auch aufgebaut. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, wie man mit dem Thema betriebliche Eingliederungsmanagement einfach gut umgehen kann, ne? Um da für die Beschäftigten und auch für den Arbeitgeber am Ende des Tages eine gemeinschaftlich gut funktionierende Lösung zu finden. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke, dass wir da sein durften und unsere Erfahrungen teilen durften.
Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal wieder hören, wenn, ich sag mal, das ein oder andere sich vielleicht auch neu noch mit im Kompetenzcenter ergänzt oder ja, ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder mal eine gute praktische Lösung kreiert habt, wo viele Unternehmen immer sehr, sehr offen sind und bereit sind, da auch einfach mal zuzuhören und zu schauen, wie machen das denn eigentlich andere. Vielen Dank und euch alles Gute.
Danke. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.